Herzlich willkommen zu unserer letzten Episode in diesem Jahr. Mein Gast ist der von mir sehr geschätzte Astrologe Markus Jehle. Er war auch schon letztes Jahr da und er gibt uns wieder eine astrologische Vorschau der Konstellationen im Jahr 2025. Markus Jehle leitet das Astrologiezentrum in Berlin, das jetzt in Potsdam ist, und da haben wir den Podcast auch live aufgenommen. Im Januar, da geht der Ananda-Podcast in den Winterschlaf. Winterschlaf, das ist eines meiner Lieblingswörter. Tiere gehen in den Winterschlaf und auch wir haben im Winter mehr Lust auf Schlaf. Der Jahreskreiszyklus, in dem wir uns jetzt gerade befinden, der hat mit der Wintersonnenwende begonnen und dauert noch bis zum Jahreskreisfest im Bolk an, am 1. Februar. In dieser Phase, da können wir die Qualität der Ruhe empfangen und die Samen in unserem Inneren säen. Wahrscheinlich spürt ihr das auch, dass der Januar gar nicht die Zeit ist für einen euphorischen Start ins neue Jahr oder große Aktivitäten im Äußeren. Der Winterkörper, der sehnt sich im Januar genauso wie im Dezember noch nach Ruhe und nach Winterträumen und Innerlichkeit. Für diese Zeit des Winterschlafes, da versorgen wir euch mit zwei ausgewählten Wiederholungsepisoden. Und im Februar dann ist der Ananda-Podcast zurück mit 9 Episoden. Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterleitet oder unser Magazin mit einem Abo unterstützt. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Freude in eurem ureigenen Winterschlaf und einen guten Start ins neue Jahr. Eure Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, die ist live aus dem Astrologiezentrum in Berlin, was aber in Potsdam ist. Ich spreche mit dem Astrologen Markus Jehle, der das Zentrum leitet, und wir sitzen hier live vor Ort. Und letztes Jahr war er schon bei mir zu Gast und hatte etwas erzählt über die astrologischen Konstellationen 2024 und weil es so gut ankam bei euch, machen wir das dieses Jahr wieder. Und ja, ich freue mich total, dass du wieder da bist, Markus Jehle. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Mache ich gerne.
Ja, und jetzt, wo ihr den Podcast hört, sind wir ja noch im Jahr 2024. Und da steigen wir gleich ein zu dem Übergang. Aber vorab, Markus, kannst du noch was erzählen zu dem, was Astrologie eigentlich bedeutet? Viele denken ja, man müsse daran glauben.
Genau, das ist immer die erste Frage, die ich zu hören bekomme. Glaubst du denn an Astrologie? Und dann antworte ich immer ganz provozierend, nein, natürlich nicht. Weil was gibt es da zu glauben? Die meisten denken, man müsste glauben, dass die Sterne einen Einfluss auf uns haben. Dem ist nicht so. Ja, die Sterne drehen da draußen ihre Bahnen und manche von denen wandern um die Sonne, die nennen wir dann Planeten. Und diese Zyklen dieser Planeten, die werden seit Jahrtausenden erforscht und die geben uns in einer symbolisch verschlüsselten Form, das heißt, wir müssen es deuten, ein Abbild der Entwicklungen und des Geschehens auf unserem Heimatplaneten. Das heißt, nicht die Sterne sind die Ursache dafür, was sich auf der Erde und bei uns abspielt, sondern wir selbst, wir Menschen.
Ja, und es gibt ja auch viel Spielraum, also es ist ja nicht so, dass man alles voraussehen kann, was im Horoskop steht, sondern es ist entscheidend, was wir daraus machen.
Genau, genau. Also es geht bei der Astrologie hauptsächlich um Selbsterkenntnis und sie hat ein großes heuristisches Potenzial. Also sie ermöglicht es uns, die Warum-Fragen eigentlich eher auch ins Auge zu fassen und zu verstehen, was ist denn der Hintergrund dessen, was passiert. Was passieren wird, können wir konkret ja gar nicht vorhersehen. Aber in was das eingebettet ist, schon. Und du hast es ja schon angedeutet, 2024 wurde mit viel Getöse ein neues Zeitalter eingeläutet. Überall ist von der sogenannten Luftepoche auch die Rede. Und da wird dann Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gehypt und solche Werte. Ja, und wenn wir uns die Realität anschauen, dann müssen wir sagen, also das Imperium schlägt zurück. Ja, also die alten, ja, sozusagen die Verteidiger des alten Systems sind mächtiger denn je, zumindest aktuell. Und da reibt man sich ja schon verwundert die Augen. Das heißt, es ist ein bisschen zu kurz gedacht, wenn wir immer nur einzelne astrologische Faktoren als Indikatoren nehmen. Wir müssen immer das Gesamtbild sehen. Und viele haben vielleicht schon davon gehört, dass Pluto jetzt von Steinbock nach Wassermann gewechselt ist. Und Steinbock ist natürlich, das ist ein hartes Zeichen. Da sind wir sehr konfrontiert natürlich, auch mit Verantwortung. Und es geht darum, was trägt uns, was ist stabil, was gibt uns Sicherheit. Und jetzt im Wassermann soll es ja um Freiheit gehen. Und wir sind so unfrei wie selten. Ja, woran liegt's? Also, wenn wir die großen Planetenzyklen nehmen, also nicht nur den Jupiter-Saturn-Zyklus, der allgemein genommen wird, um das Luftzeitalter zu begründen, aber Jupiter und Saturn sind vergleichsweise in Anführungszeichen harmlose Planeten, die man auch ganz gut persönlich noch handhaben kann. Die großen Götter in Anführungszeichen sind Uranus, Neptun und Pluto, und da geht es um ganz andere Prozesse. Da geht es auch richtig um Zerstörung und um Veränderung und um Neubeginn. Und ein wesentlicher Zyklus ist der Zyklus des Planeten Saturn mit Pluto. Ja, der Saturn-Pluto-Konjunktion, der hat eben begonnen am 12. Januar 2020, und das ist ein sehr großer Zyklus, und er hat eben im Zeichen Steinbock begonnen, und das sind noch viele andere Planeten auch im Zeichen Steinbock. Das heißt, im Fundament dieses Zyklus ist eben noch ganz viel alte Energie. Also das Erdzeitalter wird dann schon noch eine ganze Weile erhalten bleiben, und das Luftelement wird natürlich stärker werden, da sprechen wir nachher auch noch drüber. In der zweiten Jahreshälfte 2025 ist da schon auch einiges davon zu spüren. Aber wir dürfen eben nicht uns die Illusion machen, dass sozusagen das Alte jetzt mit einem Schlag vorbei ist. Der Übergang wird sich sehr, sehr lange noch hinziehen. Und also so ein Saturn-Pluto-Zyklus dauert immer 35, 36 Jahre. Ja, also ja, ne, das liegt für viele von uns wahrscheinlich dann schon jenseits der Lebensspanne. Also es ist ganz gut, wenn wir uns darauf einstellen, dass wir es auch noch viel mit Steinbock-Energie zu tun haben, und es ist eben Erdelement, und es ist ja auch nicht nur Bu und Bä, sondern das Erdelement ist ja auch ganz wichtig, weil es eben auch Substanz liefert und die Basis ja auch ist, auf dem wir alles aufgebaut haben.
Und der Pluto-Saturn-Transit, also der hält jetzt noch an, der da 2020 begonnen hat, genau. Aber läuft dann in den Wassermann?
Genau, das ist jetzt passiert. Das war jetzt 2024 mit Pluto ist der Wechsel in Wassermann erfolgt. Saturn ist schon durch Wassermann längst durch, der ist in Fische unterwegs. Das heißt, da ist auch wieder eine Wasserzeichen-Energie mit drin. Ja, was heißt das alles? Also das heißt, dass wir gegenwärtig, und das wird auch den Jahreswechsel 2024-2025 sehr prägen, damit konfrontiert sind, was sind eigentlich die Grenzen unserer Freiheit? Also, dass uns bewusst wird, wie unfrei wir eigentlich sind. Und diese ganzen tollen Werte des Wassermannszeitalters, dass das erstmal noch in weiter Ferne ist und dass das jetzt alles erstmal auf Herz und Nieren geprüft wird. Also wie stabil sind die Bündnisse, die wir haben im persönlichen Bereich? Wie verlässlich sind die Freundschaften? Es gibt möglicherweise heftige Freund-Feind-Ambivalenzen, dass wir denken, jemand sei unser Freund oder unsere Freundin, und dann entpuppt sich genau das Gegenteil. Auch Gruppenzugehörigkeiten. Das kann sozusagen auch Machtkämpfe nach sich ziehen, wenn man in Anführungszeichen im falschen Club ist. Ja. Oder auch in dem Club, wo man ist, können sich auch, da finden jetzt auch eben Generationenwechsel statt. Ja. Und es weht ein neuer Geist auf jeden Fall. Aber es ist auch schwierig, weil sehr, sehr viele lange schwelende Machtkonflikte uns die kommenden Monate dann auch 2025 sehr zu schaffen machen werden.
Also das, was wir global sehen, diese ganzen Kämpfe und Zerwürfnisse, erleben wir auch im Privaten.
Genau, genau. Ne? Wie heißt es so schön, das Private ist immer auch politisch, sofern es sich nicht auf Nabelschau bezieht und umgekehrt natürlich auch. Genau, genau. Also das hat natürlich mit dem Planeten Mars zu tun, der recht selten rückläufig ist. Er macht jetzt so eine Rückläufigkeitsschleife, das heißt, er wird gerade vom Planeten Erde überholt. Das sieht es so aus, als würde er sich rückwärts bewegen. Und das ist im Zeichen Löwe und dann im Zeichen Krebs. Da kommt viel Altes hoch, was wir zu lange runtergeschluckt haben. Überall dort, wo wir uns zu viel haben gefallen lassen und Ärger und Groll aufgestaut haben, kommt jetzt so eine Periode, wo sich das entlädt, wo das hochkommt. Das ist, sage ich mal, eine gute Energie, um salopp gesprochen mal das Rohr durchzupusten. Ja? Also da ist viel Power, weil dieser Mars eben auch gegenüber von dem Pluto in Wassermann stehen wird. Das wird am 4. Januar dann zum zweiten Mal exakt und dann Ende April zum dritten Mal. Also das ganze Frühjahr ist eigentlich unter dieser Fragestellung Eigenwille, was kann ich bewirken, wo ist die Grenze des Eigenwillens, wo bin ich ohnmächtig, wo sind Umstände, auf die ich keinen Einfluss habe, wo ich sozusagen ausgeliefert bin. Und was viele ja nicht wissen, am stärksten sind wir unseren Verdrängungen und unserem Unterbewusstsein ausgeliefert, weil alles, was uns nicht bewusst ist, kann wirksam werden, ohne dass wir eingreifen können. Und das kann bedeuten, dass wir jetzt die ersten Monate 2025 so das Gefühl haben, ja, wie unter Zwang teilweise auch zu handeln, also uns auch unfrei zu fühlen oder uns innerlich unter Druck gesetzt zu fühlen, auch durch Vorstellungen, die nicht immer der Realität entsprechen müssen. Ja, also wir werden viel mit falschen Vorstellungen auch konfrontiert und das bietet natürlich auch die Möglichkeit, da auch einiges zu transformieren und tiefsitzende Ängste sich mal anzugucken und gegebenenfalls eben auch loszuwerden.
Also es ist eigentlich eine Einladung, das Unbewusste, Licht zu werfen auf das Unbewusste, um dann sich mehr Freiraum zu schaffen.
Genau, es ist natürlich schwierig, ne, wenn dann sozusagen zwei Leute sich gegenseitig die Köpfe einhauen, dann zu sagen, hey, guckt mal nach innen, das hat was mit euren Verdrängungen zu tun. Aber überall da, wo wir jetzt mit Wut, Zorn und Groll in Kontakt kommen, kann es sich wirklich lohnen, sich das nochmal genauer anzuschauen. Die aktuelle Situation ist da meist nur ein Trigger, ein Auslöser für eine viel tiefer liegende Geschichte.
Und hat diese Energie schon dieses Jahr begonnen?
Ja, das hat schon dieses Jahr im November begonnen.
Ich finde das total erstaunlich, weil ich das selber spüre, auch in meinen Beziehungen, wie ich auch manchmal das Bedürfnis hatte, anderen zu sagen, man guck doch mal hin, dein Unbewusstes, dein Verdrängtes. Und genauso bei mir selber. Da ist so viel, was noch gesehen werden will.
Genau. Genau, ja. Also Mars ist die Strecke, die er jetzt rückwärts nochmal durchqueren wird, ist er ja vorwärts schon durchgelaufen. Deswegen, ich sage ja immer etwas provokant, rückläufige Planeten kommen aus der Zukunft. Also das heißt, die ganzen Themen in den ersten Monaten 2025, die sind uns bekannt. Da ist nichts Neues, das ist alles schon auf dem Tisch sozusagen und wird jetzt halt, muss jetzt bearbeitet, muss jetzt geklärt und angegangen werden.
Und deswegen gibt es auch viele Widerstände. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Widerstände und Kämpfe, weil man das vielleicht nicht sehen will.
Genau, gekränkte Egos haben wir jetzt auf der politischen Bühne ja auch zuhauf. Ja, das spielt eine wichtige Rolle. Mars wird dann auch noch in Krebs rückläufig zurückgehen.
Da wie kommt, lange ist er im Zeichen Krebs?
Der ist jetzt schon im 2024 durch Krebs gelaufen, vom 4. September bis 4. November. Dann ist ein Löwe gewechselt und er wird dann vom 6. Januar bis 18. April nochmal in Krebs unterwegs sein. Dabei am 24. Februar direktläufig werden, einen Tag nach der Bundestagswahl. Also wir wählen mit einem stationär direktläufigen Krebsmaß. Das heißt, da wird abgerechnet. Ja? Das sind Ressentiments, das sind alte, verletzte Gefühle, das gekränkte Volk. Also Volk ist immer Krebs in der Astrologie. also rückläufiger Maß, das gekränkte Volk schlägt zurück. Also das werden wir am Ergebnis der Bundestagswahl sehen, aber das ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen. Schauen wir uns an, was gerade in Frankreich und USA und überall passiert. Ja, überall gekränkte Egos, die sozusagen versuchen, Rache zu nehmen oder sich für irgendwas einen Vorteil zu verschaffen. Aber man kann es natürlich auch positiv sehen. Also das Zeichen Krebs hat ein sehr gutes Bauchgefühl. Und das heißt, es geht darum, also sich wieder auch mit diesen Instinkten irgendwie in Verbindung zu bringen und eben zu schauen, von was sind die denn jetzt eigentlich überlagert? Also was macht uns eigentlich unser Bauchgefühl auch kaputt? Was sind das für Ressentiments oder für irgendwelche Geschichten aus der Kindheit, die eigentlich längst nicht mehr sein müssten, um dann eben auch künftig wieder instinktsicherer handeln zu können und einfach auch ein Gespür zu haben, was tut uns wirklich gut. Ja, es geht in Krebs auch viel um Selbstversorge und Mars sagt immer, werde aktiv für irgendwas. Ja, das heißt, es werden auch viele Themen im Raum stehen, Fürsorge für die Familie, für die Menschen, die einem nahe sind. Und da wird viel passieren.
Ja. Und für Menschen, die den Mars im Krebs stehen haben, also mein Mars steht zum Beispiel im Krebs, ist es dann besonders spürbar?
Ja, dann hast du bestimmt ganz viele Tipps, oder? Was man mit Mars und Krebs alles Gutes machen kann. Ja, genau.
Das sind ja auch zwei konträre Energien, sozusagen der Mars, dieses forsche, aktive Prinzip und der Krebs, das Innerliche, eher was Zartes oder ja, die Gefühle spielen eine Rolle.
Ja, es ist natürlich klar, wer im Glashaus sitzt, wird es nicht anfangen, mit Steinen zu werfen. Ja? Und Krebsmaß hat eine eher indirekte Art der Selbstbehauptung und weicht natürlich Konflikten auch gerne mal aus. Aber trotzdem ist es nicht zu unterschätzen, es ist ein kardinales Wasserzeichen. Das heißt, es ist eben auch die Kraft der Emotion. Und wenn man in Verbindung ist mit seinem Bauch, ja, so, dann hat man Power. Auch ein Krebsmaß hat ganz viel Power. Es ist halt nicht so die blindwütige Widderkraft, einfach wild drauf los und jedem eins über die Rübe geben. Es ist einfühlsamer, wenn Krebsmaß zuschlägt, was er selten macht, dann mit Gefühl. Und er reicht auch gleich wieder das Taschentuch hinterher. Aber ja. Wir werden viel über diese Energie lernen. Immerhin haben wir sie fast 4 Monate jetzt.
Aha, im neuen Jahr. Und was kommt danach? Dann wechselt der Mars in welches Zeichen?
Wieder in Löwe zurück, wo er jetzt rückläufig geworden ist, Anfang Dezember. Ja, das sind eben diese Ego-Nummern. Und wenn er dann aber wieder in Löwe ist, vorwärtsläufig, dann müssten die Machtkonflikte entschieden sein. Mhm. Ja, und wir werden auch im politischen Bereich, blockierte Energie und gleichzeitig blindwütigen Aktionismus erleben. Also es wird unglaublich viel Porzellan zerschlagen werden in den ersten Monaten 2025. Und dann in den Sommermonaten ist eine Saturn-Neptun-Konjunktion auf 0 Grad Widder, also sozusagen beide Langsamläufer auch, oder Saturn nicht als Langsamläufer, aber Neptun, wechselndes Zeichen schon mal für ein paar Monate. Und da gibt es Astrologen, die nennen das eine Pleitenpech- und Pannenenergie. Und andere Astrologen sagen, es ist die Chance, seine Träume und Sehnsüchte zu manifestieren. Ja, und irgendwo zwischen diesen beiden Polen wird sich der Sommer 2025 abspielen. Aber es wird eine große, große Ernüchterung eintreten. Also ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, dass wir uns in so einer Art kosmischer Ausnüchterungszelle befinden. Und ja, Saturn-Neptun ist immer eine Konstellation mit großen Substanzverlusten, aber natürlich immer auch mit interessanten Auflösungserscheinungen und eine Konstellation, die aufs Engste mit dem Kommunismus in Resonanz steht. Mhm. Alle Saturn-Neptun-Konjunktionen, angefangen von der Entdeckung von Neptun 1846, ja, dann Kommunistisches Manifest 1848, da ging es los. 1917 war eine Saturn-Neptun-Konjunktion, 1953 und natürlich Mauerfall 1989.
Ah, und jetzt haben wir wieder diese Konstellation in den Sommermonaten.
Ja, zum ersten Mal richtig endgültig manifest wird es dann im Februar 2026. Da können wir dann gerne nächstes Jahr drüber reden. Aber wir werden diesen Sommer schon mal merken, dass da also natürlich auch die einen hoffen auf Frieden, die anderen hoffen auf eine Schwächung beides wird wahrscheinlich irgendwie ineinander greifen. Ob es endgültig ist, ob es schon tragfähig ist, es ist ungewiss, aber es ist irgendwie klar, die Puste geht langsam aus. Ja? Es sind einfach nicht mehr die Kräfte und die Ressourcen da.
Und kannst du noch ein Beispiel geben, wie könnte diese Konstellation individuell im Privaten für die Menschen aussehen?
Ja, be aware of what you want. Also die Neptun hat ja viel mit Träumen und Sehnsüchten zu tun, mit Wünschen, ja, so, die wir uns oft ja auch nicht so eingestehen. So heimliche Wünsche, irgendwie Fantasien, die wir haben. Und Saturn steht für das Realitätsprinzip und für das Manifestationsprinzip. Das heißt, wir können im Privaten lang gehegte Träume und Wünsche uns erfüllen, wenn wir sozusagen einen Blick haben für das Machbare, wenn wir, was Saturn immer angeht, auch Verantwortungsbewusstsein zeigen, Disziplin zeigen, Ausdauer zeigen. Und wenn wir eben nicht so starr sind, das Problem von Saturn ist immer, der zieht eine Mauer hoch und sagt bis hierhin und nicht weiter. Und Neptun sagt, aber manchmal hätte ich gerne, dass die Mauer 10 Meter weiter hinten ist, und außerdem, es muss auch Tage geben, wo man über die Mauer klettern darf. Also so mehr Elastizität, und wer da innerlich sozusagen beweglich ist, flexibel ist, nicht so sich klammert auch an Sicherheiten, der kann von der Konstellation sehr profitieren. Aber wir dürfen uns nichts vormachen, es sind auch massive Substanzverluste auf jeden Fall zu erwarten. Mhm. Ja.
Und wenn du das Jahr 2025 so mit einem Filmtitel oder einer kleinen Geschichte beschreiben würdest, insgesamt in den Konstellationen, wie sähe das aus?
Ja, also auf jeden Fall, die erste Jahreshälfte wäre ein Remake, und da wären sozusagen alte, es wäre so ein Western, wo nochmal so die vergangenen Helden alle nochmal ihren Auftritt haben und sich nochmal High Noon irgendwie treffen und sozusagen aufeinander losballern. Ja, und wenn sich dann der Staub gelegt hat und man den Schaden sieht, den man angerichtet hat, dann muss man halt gucken, was man sozusagen daraus machen kann. Was auf jeden Fall auch in dem Movie-Plot 2025 vorkommen muss, ist der neue Geist. Es gibt einen neuen Geist. Es ist ja dieses Gerede von der Luftepoche, ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Es ist nur maßlos übertrieben. Aber wir haben im Sommer auch einen Zeichenwechsel von Uranus schon mal ins Zeichen Zwillinge. Und da gibt es dann eine ganz wunderbare Konstellation, wenn Saturn, Neptun in Widder sich befinden und Uranus in Zwillinge und Pluto in Wassermann. Das nennt man ein Talentdreieck. Das ist eine sehr schöne Konstellation. Alle Langsamläufer, alle großen Planetengötter stehen harmonisch zueinander. Da kann man sich natürlich viel von erwarten. Das Problem ist, dass die alle zu Beginn von neuen Zeichen sind. Und wenn Planeten an Beginn von neuen Zeichen sind, dann trifft uns vieles unvorbereitet. Wir kriegen im Prinzip gezeigt, was ist denn in diesen Zeichen, was ist denn da los eigentlich? Und die haben ja vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang vernachlässigt, weil eben da nichts los war. Und jetzt rücken die plötzlich in den Fokus. Und Uranus in Zwillinge ist immer eine Periode mit großem Erfindergeist. Also KI wird natürlich wahnsinnig an Fahrt gewinnen, und es wird sich zeigen, was das für Folgen haben wird. Und im Persönlichen können wir sagen, klar, also es ist nicht verkehrt, mal seine Meinung zu hinterfragen, die Blickrichtung zu wechseln, neue Perspektiven einzunehmen.
Und wann ist dieses Talente-Dreieck?
Ja, das ist in den Sommermonaten sehr aktiv. Die Konstellationen werden zum Teil nicht super genau exakt. Also wenn man die in Astro-Software sucht, findet man sie manchmal nicht, weil es sozusagen nicht ganz exakt wird. Aber es ist auf jeden Fall innerhalb des sogenannten Orbis, also des Wirkungsbereichs. Und wir bekommen praktisch diesen Sommer, Juli, August, September hauptsächlich, schon mal einen Vorgeschmack von diesem neuen Geist und von dieser Dynamik auch. Es wird ziemlich chaotisch zugehen. Aber das hat natürlich auch, birgt auch große Möglichkeiten, ja, weil gerade in Situationen, wo seit Ewigkeiten Stagnation herrscht und man sozusagen auf der Stelle tritt, kann plötzlich eine erfrischende Dynamik auch passieren. So. Und sag ich mal, für sich selber kann man sich halt auch überlegen, ja, braucht man eigentlich diese ganzen Zerstreuungsmechanismen noch? Kann man nicht mal seinen Geist auf sinnvollere Dinge lenken und sich sozusagen auf Sachen konzentrieren, die hilfreich sind, um den Kopf frei zu kriegen? Also ich habe ja gesagt, Pluto in Wassermann zeigt uns, wie unfrei wir sind. Und ich glaube, am unfreisten sind wir im Kopf. Ja? Weil da haben wir sozusagen eine gedankliche Diktatur errichtet. Und da kann jetzt mit Uranus in Zwillingen natürlich wirklich ein neuer Geist einziehen. Und mit einem gesunden Abstand sozusagen auch in Bezug auf das, was wir eigentlich so denken, jeden Tag mal zu gucken, sind es die richtigen Gedanken, die wir uns machen, und haben wir den richtigen Blick auf die Dinge.
Ja, Zwillingen ist ja auch Vielfalt.
Das ist die Gefahr, genau, ist auch Verzettelungsenergie, ja. Aber auf jeden Fall ist es auch eben mit unserem Denken ganz stark verbunden, ja, und bekanntlich sind die Gedanken ja frei, aber das ist erstmal ein Versprechen, das müssen wir noch einlösen.
Ja. Und dieser neue Geist, den du beschreibst, wird also immer stärker werden in den nächsten Jahren.
Ja, 7 Jahre ist Uranus immer in einem Zeichen. Und da jetzt nur ein paar Monate reinschnuppert, eigentlich 8, aber genau, wir haben schon Zeit, uns daran auch zu gewöhnen, ne, und uns damit tiefer zu befassen. Und es ist ja im Moment schon abzusehen, dass KI also so eine starke Dynamik reinbringen wird, die wird eh alles sozusagen verändern. Und das ist definitiv natürlich Luftenergie, kann man schon sagen.
Ja. Ja. Und dann gehen wir nochmal zu der zweiten Jahreshälfte, also nach dem Sommer, der Herbst und der Winter. Wie sind da die Konstellationen?
Ja, da gehen die Planeten bis auf Pluto, der wird also jetzt definitiv in Wassermann erstmal unterwegs sein. Die gehen halt nochmal zurück wieder in die alten Zeichen. Also Neptun geht nach Fische zurück und Saturn auch. Und ja, Uranus geht nochmal nach Stier zurück. Das heißt, die Vergangenheit holt uns halt nochmal ein. Und das ist halt dann die große, nochmal die große Ernüchterung. So, und ja, letzte Aufräumarbeiten auch. Das große Thema von Uranus in Stier war ja Wertewandel. Also, dass wir uns einfach nochmal klar machen, ja, was sind jetzt eigentlich die neuen Werte, auf denen wir sozusagen weiter aufbauen können und auch wollen, sowohl politisch, gesellschaftlich als auch privat natürlich. Und woran haften wir immer noch an? Also auch an welchen Gewohnheiten, was ist mit unserem Besitzdenken? Und wenn es dann ein bisschen lockerer werden würde, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Und spirituell gesehen geht jetzt halt ein ganz tolles, großes Zeitfenster langsam zu. Also Neptun ist jetzt 14 Jahre durch Fische gewandert. Das ist eigentlich sozusagen eine sehr öffnende Energie, auch was Thema Erwachen, Erleuchtung, was weiß ich, was für Fantasien man da haben kann, anbetrifft. Und das ist so ein bisschen das Versprechen, dass man aus der Quelle trinken kann. Also von daher so ein bisschen Endspurtstimmung jetzt.
Weil dieses Tor schließt sich.
Ja, also es ist nicht so, dass es dann total zu ist, aber also war jetzt schon eine sehr besondere Periode. Und insofern schließt sich da was, aber es ist natürlich nicht endgültig zu.
Und was ist die Entwicklungschance für 2025 für jeden persönlich oder global?
Also, dass man wirklich reinen Tisch macht mit dieser ganzen gebundenen Energie. Also wenn wir ja Groll, Wut und Zorn mit uns schleppen, das bindet ja auch Energie und Kraft, dass wir schauen, dass wir diese Kräfte befreit kriegen, dass die uns wieder zur Verfügung stehen und dass wir den Mut haben, auf Messerschneide zu gehen. Wir werden in vielen Situationen, werden wir möglicherweise vor 2 Alternativen gestellt, die uns beide nicht gefallen. Aber es ist halt auch ein bisschen schwarz-weiß. Ja? Pluto zwingt uns da auch mit Mars, uns dann zu positionieren. Und dadurch können auch gordische Knoten durchschlagen werden. Und dann wird der Weg frei. Und dann wird es auch im Kopf gleich freier werden. Und also wenn man so in der Lage ist, ein bisschen umzudenken und neue Sichtweisen für sich selber auch zu finden, dann kann das sehr erfrischend sein. Also es ist schon auch eine Brausetablette im Glas 2025.
Ja. Und es geht wahrscheinlich ähnlich weiter in den Jahren danach.
Genau, das ist auch klar. Im Sommer klingen jetzt schon etliche Themen an, die dann das Programm der nächsten Jahre sein werden. Ja.
Und hast du ein Ritual, was man machen kann in Beziehung zu diesen Konstellationen für den Jahresübergang oder den Jahresbeginn?
Ja, also ich bin eigentlich ein Fan von Ritualen. Ich glaube nur nicht, dass es so einfach ist. Also es ist ganz gut, glaube ich, wenn man für sich selber reinspürt, was ist sozusagen, was steht jetzt an. Ja, und alles, was einem hilft, vielleicht auch mit Demut in Kontakt zu kommen, weil der Eigenwille kriegt ziemlich was auf die Mütze einfach die nächsten Monate so. Und eine gute Haltung ist Demut, also jetzt nicht irgendwie im Büßergewand sozusagen sich in die Asche werfen, sondern ja, einfach zu akzeptieren, wo sind die Grenzen des eigenen Vermögens, des eigenen Bewirkens auch so. Und in der Hinsicht kann man sozusagen dann einfach auch schauen, wie kriege ich Dampf abgelassen, damit der Rauch mal sozusagen verfliegt, und dann sieht man ja auch, um was es wirklich geht. Also Selbstehrlichkeit, alle Rituale, die Selbstehrlichkeit fördern, ja, so. Und also wenn man halt Nackenschläge aufs Ego kriegt, dann sozusagen sich verbeugen und sagen, danke, großer Meister, große Meisterin. So. Also ohne jetzt den Masochismus zu verfallen, ja, natürlich.
Aber ja, was du sagst, Demut, also das habe ich auch das Gefühl, dass wir das total dringend brauchen. Auch weil wir denken, wir haben alles unter Kontrolle und agieren alles mit dem Ego. Und diese Demut kann ja auch wieder zu einer Freiheit führen.
Genau. Ne? Und das beste Feld, Demut einzuüben, ist, wenn man halt auch selber mit Schwäche konfrontiert ist. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich in manchen Situationen nächstes Jahr eingestehen, dass wir jetzt gerade nicht weiter wissen oder dass wir jetzt gerade in der Notlage sind. Und ja, wenn man dann merkt, dass es doch toll ist, wenn es Menschen gibt, die einem dann auch zur Seite stehen, dann wird man selber vielleicht auch ein bisschen, ja, bescheidener.
Ja, genau. Demut im Sinne, dass man Teil des großen Ganzen ist und nicht alles in der Hand hat. Und fällt dir sonst noch was ein, was wichtig ist?
Ich glaube, wir haben eigentlich schon mehr besprochen, als ich hier auf dem Zettel stehen hatte. Also danke für deine klugen Fragen. Du hast mich sehr gut zum Sprechen gebracht.